HR2 Kultur. Lebenswert.
Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Der Feiertag Christi Himmelfahrt, den die christlichen Kirchen heute feiern, der erzählt ja im Grunde vom Beginn einer Fernbeziehung. Überliefert wird die Geschichte, dass Jesus mit seinen Freundinnen und Freunden unterwegs ist, ein letztes Mal. Er gibt ihnen noch ein paar Worte mit auf den Weg und dann verschwindet er vor ihren Augen, wird, so berichtet es die Bibel, emporgehoben und von den Wolken aufgenommen. Eine Abschiedsszene, und wie bei vielen Abschieden gibt es tröstende Worte, die den Trennungsschmerz lindern sollen. Jesus verspricht seinen Anhängern die Geistkraft. Sie soll helfen, dass die Jünger in seinem Sinne weiter tätig sein können. Mit anderen Worten, wir bleiben in Verbindung. Ein Abschied, ein Loslassen, und doch bleibt die Beziehung weiter lebendig, eben als Fernbeziehung. Wir bleiben in Verbindung. Diesen Satz, den hören wir ja öfter mal. Das kann ein kleines Versprechen sein am Ende einer zufälligen Begegnung am Straßenrand. Das kann aber auch eine feste Zusage sein, wenn die Beziehung tatsächlich eine Brücke schlagen muss über weite Distanzen. In unseren mobilen Zeiten ist das ja gar nicht so selten. Jede achte Paarbeziehung in Deutschland ist eine Fernbeziehung, so sagt es die Statistik. Gründe gibt es ja viele in den unterschiedlichsten Beziehungen. Da findet der Partner vielleicht einen neuen Job in einer anderen Stadt, aber die Familie kann nicht mit umziehen. Oder die Freunde aus Jugendjahren oder Ausbildungs- und Studienzeiten, die haben inzwischen ganz woanders Wurzeln geschlagen und wir müssen Verabredungen treffen, wenn wir uns sehen wollen. Oder ja, die eigenen Kinder sind aus dem Haus, leben vielleicht sogar im Ausland. Jetzt werden oft die elektronischen Medien zur Kontaktader. Beziehungen auf Distanz, sie gehören zum Leben, aber auch die sollen wir pflegen. Wie das gehen kann, darüber sprechen wir heute in der Sendung Lebenswert – Gespräche am Feiertag. Eine Sendung, bei der Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, mitreden können und mitreden sollen. Ganz einfach, indem Sie uns anrufen und von Ihren Erfahrungen erzählen. Eine besonders schöne Form, solche Beziehungen zu pflegen, ist ja die Brieffreundschaft. Eine Kunst, die womöglich aus der Mode kommt, angesichts von E-Mail, Facebook und Skype. Das würde mich zum Beispiel heute mal sehr interessieren. Pflegen Sie noch Brieffreundschaften? Schreiben Sie regelmäßig Briefe an Freundinnen und Freunde und bekommen Sie Post von ihnen? Und was bedeutet Ihnen dann diese Form der Beziehungspflege? Vielleicht gibt es ja sogar jemanden, der seit der Kindheit schon eine Brieffreundschaft pflegt. Gast im Studio ist heute Andrea Hillenbrand. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin aus Wiesbaden, eine Expertin in Sachen Beziehungspflege. Ihr können Sie dann auch direkt ins Gespräch kommen über Ihre Lebenserfahrung zum Thema Wir bleiben in Verbindung von Brieffreundschaften und Fernbeziehung. Bei mir im Studio ist Andrea Hillenbrand. Sie ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Wiesbaden. Eine Beziehung pflegen, wenn man sich nur sehr selten sehen kann, wenn Hunderte oder gar Tausende Kilometer zu überbrücken oder zu überwinden sind. Frau Hillenbrand, ist das eine besondere Schwierigkeit?
Also Beziehungen brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir zum Leben. Alles im Leben ist darauf ausgerichtet, des Menschen und in Beziehung zu sein. Und manchmal stellt uns das Leben halt vor besondere Herausforderungen. Und dann müssen wir damit umgehen, was wir eben vorfinden. Und wenn dann die Beziehung über längere Distanz ist, dann müssen wir eben dafür eine Lösung finden.
Wir können es uns oft ja gar nicht aussuchen. Ich hatte es gesagt, im Grunde ist das gar nicht so selten. Jede achte Paarbeziehung. Und da sind eben nicht gezählt die guten Freunde, die man noch aus früheren Jahren kennt, die aber längst in anderen Städte verzogen sind, oder auch die familiären Beziehungen. Kinder gehen aus dem Haus. Da muss man sich ja auch darauf einstellen, dass man per Telefon oder heutzutage eben tatsächlich per Skype Kontakt hält. Das heißt im Grunde so, in unseren mobilen Zeiten ist es schon auch ein Normalfall, dass wir uns darauf einstellen müssen, ja, mit anderen Beziehungen zu pflegen, ohne sie dauernd sehen zu können.
Ja, unser Leben hat sich da ein bisschen verändert, die Gesellschaft. Wir sind jetzt mobiler, es wird auch mehr Mobilität von uns gefordert. Gleichzeitig haben wir auch mehr Möglichkeiten, über die Entfernung in Kontakt zu bleiben und müssen gucken, wie nutzen wir die möglichst gut.
Gibt es für Sie vielleicht sogar eine besondere Stärke oder einen Reiz dieser Beziehung über Distanz?
Es gibt eine ganze Menge Sachen, die auch gar nicht schlecht dabei sind, denn es bleibt auch ein bisschen spannend. Also wenn sich zwei Menschen begegnen, dann hat es ja auch immer was Reizvolles, sich gegenseitig kennenzulernen, sich gegenseitig mehr voneinander zu erfahren, sich zu entdecken. Und das kann man auf so eine Beziehung über Entfernung vielleicht auch nochmal auf ganz andere Weise, als wenn man nur 24 Stunden am Tag aufeinander sitzt oder miteinander lebt. Man entdeckt und lernt sich auch nochmal auf eine andere Weise kennen.
Man versinkt nicht so in der Alltagsroutine.
Genau, ja. Und es kann auch wirklich spannend sein, sich zu gucken, wie gehen wir mit dieser Herausforderung um. Es werden auch andere Wege nochmal frei. Ein bisschen so, als wenn man sich einmal im Hellen unterhält und einmal im Dunkeln. Mhm. Da kriegt man auch was anderes voneinander mit. Mhm. Wenn man sich am Küchentisch unterhält, während man gleichzeitig sich noch um die Kinder kümmert. Oder wenn man dann wirklich miteinander telefoniert oder einen Brief schreibt und sich ganz auf diesen Begegnung, auf diesen Kontakt mit dem anderen Menschen konzentriert.
Aber ist es so, dass solche Beziehungen dann doch etwas mehr Pflege brauchen, dass wir uns ein bisschen mehr Mühe mit ihnen machen müssen?
Ja, das auch. Es vielleicht auch nochmal eine andere, weil die Beziehungen mit dem, wo zum Beispiel der Partner oder der Freund in der Nähe ist, die müssen auch gepflegt werden. Das ist ja manchmal ein Missverständnis, dass man meinte, die würden einfach so von alleine laufen. Das ist ja nicht so. Man sagt auch, Beziehungen werden von alleine schlechter. Also man muss ja auf jeden Fall was dafür zu tun, dass sie gut bleiben. Aber die auf Distanz, die brauchen schon auch nochmal einen besonderen Einsatz. Man muss vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Energie reinstecken. Und sich wirklich überwinden und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit oder ich mache diesen Aufwand und vielleicht manchmal auch noch mal einen Schritt mehr. Also vielleicht könnte ich schnell eine WhatsApp schreiben, aber vielleicht rufe ich auch wirklich persönlich an, auch wenn das ein bisschen mehr Energie kostet. Oder ich könnte schnell eine E-Mail schreiben, aber vielleicht nehme ich mir auch wirklich die Zeit und nehme ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe einen richtigen Brief. Mhm. Weil dadurch, dass ich mir diese Zeit und die Energie und den Aufwand mache, sende ich ja auch eine Botschaft an den anderen, das bist du mir wert, mir diese Mühe zu machen.
Lohnt sich vielleicht nochmal grundsätzlicher darüber nachzudenken, warum es ja lohnenswert wichtig ist, überhaupt in Beziehungen zu investieren. Also warum brauchen wir eigentlich Beziehungen?
Das ist was ganz original in uns Menschen angelegtes. Wir sind soziale Wesen. Wir meinen manchmal, bilden uns ein, es würde allein gehen, aber das ist überhaupt nicht so. Dafür sind wir überhaupt nicht gemacht. Also Menschen sind ja biologische Mängelwesen. Wir können allein überhaupt nicht überleben. Als Kind, als Baby sowieso nicht, aber auch als Erwachsener nicht. Wir Menschen mit unserem, wir felllosen Menschen, wir haben nicht mal richtige Krallen, wir können nicht mal richtig alleine richtig jagen. Wir sind aufs Miteinander angewiesen zum Überleben. Und darauf ist unsere ganze Biologie und auch die ganze Psychologie ausgelegt. Alles in unserem Hormonsystem und in unseren angeborenen Verhaltenstendenzen ist darauf ausgelegt, mit anderen Menschen zusammen zu sein, uns mit anderen zusammen zu tun. Und das merken wir auch, dass wir das wirklich danach so eine Sehnsucht, so ein Streben haben, zu anderen dazuzugehören, nicht allein zu sein.
Und es gibt ja eben diese schöne Formulierung, ich pflege eine Freundschaft. Was ist das Pflegen daran?
Wunderbare deutsche Sprache. Ne? Die Freundschaft pflegen, die Beziehung pflegen, also sich wirklich darum kümmern. Das nicht für selbstverständlich nehmen und so laufen lassen, sondern da etwas rein investieren. Dem anderen zeigen, dass er mir wichtig ist, den anderen wirklich zu sehen, zu gucken, was braucht der und zu gucken, wie wollen wir miteinander in Kontakt bleiben.
Brieffreundschaften sind so ein Stichwort für unsere Sendung heute. Wir sind mal gespannt, ob die Hörerinnen und Hörer von HR2 heutzutage noch Brieffreundschaften pflegen. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, Sie haben gerade schon gesagt, ob man mit jemandem am Küchentisch spricht, wenn man jemandem nur Briefe schreibt, ist das weniger intensiv?
Das kann sehr intensiv sein, weil der andere ist in Gedanken da. Man stellt sich ja schon auch vor, wie der andere das liest. Manchmal kann man sich vielleicht auch auf diesem Wege besser öffnen, weil es etwas weniger schambesetzt ist, wenn man dem anderen dabei nicht so in die Augen schauen muss, sondern das erstmal so dem Papier anvertrauen kann. Vielleicht kann man auch in dem Schreibefluss so ein bisschen da reinkommen, tiefer in das Thema. Und das kann was sehr Intensives sein.
Aber braucht man nicht für eine Beziehung, auch für die Pflege einer Beziehung, so dieses mal was miteinander erleben, sich tatsächlich in die Augen schauen können, sich direkt begegnen?
Das kann helfen, das kann es auch intensiv machen. Es können aber auch Freunde zusammen so einen Weg finden, dies zusammen auf dem Papier was zu erleben. Mhm. Also wenn man da ganz intensiv drauf eingeht, was der andere geschrieben hat. Also es sind eben nicht zwei Äußerungen, die nur nebeneinander stehen, sondern so ein Briefwechsel lebt davon, dass man wirklich auch auf das eingeht, was der andere schreibt. Und dadurch gibt es diese Beziehung. Man bezieht sich auf das, was der andere geschrieben hat.
Es geht dann eben ja auch tatsächlich weiter. Brieffreundschaften und Fernbeziehungen sind unser Thema, also Beziehungen, die über Distanzen gehen. Nun ist ja im grundsätzlich immer so dieses Stichwort Nähe und Distanz in Beziehungen ein großes Thema, muss irgendwie ausbalanciert werden. Wenn jetzt die Distanz sowieso da ist, was bedeutet das für eine Beziehung?
Wenn die Beziehung an sich eben nicht diese räumliche Nähe hat, sondern eine räumliche Distanz, dann müssen wir die Nähe auf eine andere Weise herstellen. Zum Beispiel über diesen intensiven Austausch oder über das Bewusstsein einer gemeinsamen Geschichte, vielleicht auch über gemeinsame Rituale. Also dass man was ganz Persönliches findet, was bei uns die Nähe herstellt, was unsere Beziehung ausmacht.
These, für Liebesbeziehungen ist es am schwersten, eine Fernbeziehung zu leben, weil Liebe will eigentlich die Nähe?
Würde ich nicht sagen. Ich glaube, das mit den Freundschaften ist gar nicht so viel einfacher, sondern auch das braucht die Pflege. Ja? Und auch bei der Liebe kann man sich durch die Fantasie, durch die Vorstellung oder das, was wir uns gegenseitig bedeuten, auch das kann halten. Es ist auch ein bisschen individuell unterschiedlich, wie leicht oder schwer das jemanden fällt. Mhm. Also Menschen sind unterschiedlich gut in der Lage, sich das innerlich so zu vergegenwärtigen oder präsent zu haben, dass der andere noch da ist. Also dieses so ein inneres Bild von dieser Beziehung aufrecht zu erhalten. Das scheint auch ein bisschen was mit unserer prägenden Lebensgeschichte zu tun zu haben.
Ich wollte gerade fragen, wovon hängt das ab, ob ich das kann? Das ist ja auch immer ein bisschen den anderen loslassen, ziehen lassen, in die Ferne ziehen lassen.
Und gleichzeitig zu wissen, der ist nicht weg. Mhm. Ja, wir wissen aus der Säuglingsforschung, dass das manche Menschen besser erleben und manche Menschen eben nicht so gut erfahren, schon als Säuglinge, man nennt es in der Psychologie das Objekt, also der Mensch, auf den man ganz unmittelbar bezogen ist, der wichtigste, bei den meisten Menschen ja die Mutter, dass der Säugling erlebt, die Mama, auch wenn die mal rausgeht, die kommt wieder. Ich kann mich darauf verlassen.
Das ist ein Lernprozess.
Genau, so ist es. Wenn die Mutter auch wirklich verlässlich wiederkommt, dann kann das Kind verinnerlichen, dieser Mensch, auf den ich angewiesen bin, der ist nicht komplett weg. Ich kann mich drauf verlassen. Ich bin sicher. Ja, das nennt man eine sichere Bindung, die erlebende sichere Bindung. Und diese Erfahrung wird ganz tief verinnerlicht. Das ist jetzt also nicht eine psychologische Theorie, sondern das sind die Beobachtungen aus der Forschung, dass Säuglinge, die das erleben, die das verinnerlichen, dass die insgesamt ruhiger sind, selbstsicherer sind, mutiger sind, in diesem Wissen, in diesem tiefen Vertrauen, da ist jemand da, der kommt auch wieder. Ich kann mich darauf verlassen. Mhm. Und diese Menschen können auch im späteren Leben das besser aushalten, wenn jemand geht. Mhm. Weil sie darauf vertrauen können, der kommt auch wieder. Ich bin nicht allein gelassen. Und Menschen, die das nicht erlebt haben, haben da wesentlich größere Schwierigkeiten. Da wird es richtig bedrohlich, wenn ein in Anführungszeichen normaler Abschied stattfindet.
Mhm. Dieses Gefühl ermöglicht uns wahrzunehmen, die Verbindung bleibt tatsächlich bestehen, auch wenn der andere geht.
Genau, also man nennt es Objektkonstanz. Also ich erlebe, dass mein wichtiges Gegenüber immer noch konstant da ist in mir. Ich habe dieses innere Bild davon, diese innere Sicherheit, auch wenn der räumlich nicht vorhanden ist gerade.
Wir bleiben in Verbindung. Beziehung pflegen, auch wenn viele Kilometer zu überbrücken sind. Was das für eine Aufgabe ist und wie es gelingen kann, das ist unser Thema heute in der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. In HR2 Kultur. Gast im Studio ist die Wiesbadener Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand. Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen an diesen Gesprächen, indem Sie uns anrufen. Gibt es unter den HR2-Hörern und Hörern eigentlich passionierte Briefeschreiber? Das würde ich gerne mal hören. Was bedeutet Ihnen das, einen Brief zu schreiben, auch Post zu bekommen und auf diese Weise eben eine Freundschaft zu pflegen? Und welche Erfahrungen machen Sie generell mit Fernbeziehungen, sei es in der Liebe oder sei es in Freundschaften? Wie schwer ist es, Freundschaft zu pflegen, wenn man sich nicht regelmäßig sehen kann, vielleicht nur sehr selten sehen kann, einmal im Jahr, wenn viele Kilometer zwischen mir und dem anderen liegen? Wie gelingt es Ihnen, dass auch über die Distanz die Beziehung lebendig bleibt? Djörnar, zwei Kultur mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Unser Thema heute am Himmelfahrtstag heißt, wir bleiben in Verbindung von Brieffreundschaften und anderen Fernbeziehungen. Bei mir im Studio ist Andrea Hillenbrand. Sie ist Psychotherapeutin aus Wiesbaden und Beziehungsexpertin. Und wie immer bei den Gesprächen am Feiertag sind bei uns die Telefonleitungen offen. Sie können uns anrufen, weil wir gespannt sind auf Ihre Erfahrung mit Fernbeziehungen, mit Brieffreundschaften. Und ich begrüße schon sehr herzlich am Telefon Herrn Fechter. Sie sind heute der Erste, der zu Wort kommt. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Bauer-Ochse.
Schön, dass Sie angerufen haben. Was möchten Sie erzählen von Brieffreundschaften und Fernbeziehungen?
Ja, ich war jetzt kürzlich in Berlin zum 8. Mal bei meiner Brieffreundin, mit der ich seit 40 Jahren Briefe schreibe.
Tatsächlich, 40 Jahre Brieffreundschaft.
Genau, und in dieser Zeit sind quasi auf beiden Seiten ca. 1000 Briefe und Karten hin und her gegangen.
Hoi, also nicht nur der Weihnachtsbrief, der Weihnachtsgruß, sondern schon auch ja, persönliche Briefe, in denen Sie voneinander erzählen?
Genau, mit einem Geburtstagsbrief fing es an. Es ist eine Nichte von meiner ersten Chefin, die war in Friedberg zu Besuch und da gab es dann Geburtstagswünsche und ging hin und her, immer ausgewachsen dann bis zu privaten Dingen, hin zu Kultur, Kulturell, alles, was eben das ganze Leben umfasst.
Was ist das für Sie für eine Beziehung, die Sie jetzt sozusagen speziell über Briefe pflegen?
Ja, am Anfang ging es mehr um das Schreiben an sich, um Gedankenaustausch, um jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Beide waren wir damals alleine und keine Gleichgesinnten da. Darum geht es ja auch, dass wir jemanden Gleichgesinntes finden. Und Frau Hildebrand hat das ja ganz schön gesagt, dass also der andere auch in Gedanken da ist, dass also jemand in Gedanken ein Gesprächspartner da ist. Und beim Schreiben muss ich überlegen, was ich schreibe, wie ich schreibe. Das ist ja dann, wenn es einmal abgeschickt ist, unverrückbar in der Welt. Das kann man nicht mehr einfach so zurücknehmen. Und da muss also gut überlegt werden, über was man spricht und was man sagt. Und das ist eine Sache, die sich einfach ja im Laufe der Jahre verfestigt hat, sodass es auch dann zu Gegenbesuchen kam, auch mit den jeweiligen Partnern dann.
Das ist wunderbar. Das heißt, das hat auch wirklich Bedeutung, ne? Wenn ich das niederschreibe. Das ist nicht so flüchtig wie was man mal schnell am Telefon sagt.
Genau, und das wird auch gesammelt, aufbewahrt. Deswegen kannst du ja jetzt nachzählen, so im Zuge des Jubiläums, dass wir wirklich über 1000 Mal geschrieben haben. Und es wird auch immer mehr, und zwar in Sachen, jetzt ist es auf Reise, da kommt dann eben immer ein Reisebericht und auch das wird dann dokumentiert und festgehalten. So hat man auch Teil an den Wegen, die jemand also dann auch wirklich geht, also fast live, würde ich sagen, wenn es ist, also kein Brief wäre oder eine Karte wäre. Aber ich bin wirklich einer, der auch diese Medien wie Internet oder Handy und so weiter überhaupt nicht nutzt. Ich bleibe wirklich konsequent beim Schreiben.
Das heißt, Sie schreiben auch schön handschriftlich mit Kugelschreiber oder Tintenfüller?
Ja, mit Füllfederhalter, ja. Das schon. Selbst mit Feder und Tinten noch. Also je nach Wahl. Und das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil je nach Stimmungslage und so weiter oder was für ein Papier zur Hand ist, auch das wird gewählt. Es wird also wirklich auch dann, wie es so schön heißt, in wohlgesetzten Worten oder auch in wohlgesetzter Schrift.
Interessant, ja, so dieser ästhetische Aspekt, der spielt dabei auch eine Rolle. Und
ja.
Ich habe so das Gefühl, ja, in der Art vermitteln Sie ja auch etwas von sich als Person, in der Art, wie Sie diesen Brief da schreiben.
Genau, mir fällt ja gerade ein, eigentlich so die Ursache auch vielleicht der Hermann Hesse, der ja im Ersten Weltkrieg war, diese Briefe geschrieben hat, die er auch verkauft hat mit kleinen Aquarellen drin, um eben auch Bedürftige zu unterstützen. Und das war so eine Initialzündung, das könnte ich eigentlich auch machen, weil ich eben mein Hobby ist auch so ein bisschen malen und schreiben und dichten. Und diese Einheit von Bild und Wort, die war es letztendlich, die vielleicht auch dann der Grund war, dass jemanden mitteilen zu wollen. Und das ist ja nicht die einzige Brieffreundschaft, die ich habe, das ist halt nur die längste. Ich habe andere, die sind 2, 3 oder jetzt die jüngste ist jetzt 1,5 Jahre alt. Aber immer ist dieses Gesamtkunstwerk quasi drin, so will ich es mal formulieren. Mhm. Also Frau Hillenbrand hat ja auch gesagt, diesen Satz, auf dem Papier etwas zu erleben. Und für mich gibt es so eine Zeile vom Gehen auf dem Papier. Und das ist für mich eine ganz wichtige Sache geworden.
Wollen Sie da direkt darauf reagieren, Frau Hillenbrand?
Wunderbar, ja. Das ist so schön zu hören, dass Sie das wirklich so erfahren haben, ne? Wie Sie den Weg da gehen, wie da was entsteht, was auch bleibt, was von Wert ist, wie Sie so schön beschreiben, wie durch diese Wahl des Briefes und der vielleicht auch der Farbe der Tinte, was vielleicht bei dem persönlichen Gespräch der Gesichtsausdruck ist, so drücken Sie sich über das Papier aus.
Genau, ja.
Herr Fechter, ein passionierter Briefeschreiber. Wunderbar, dass Sie uns davon erzählt haben, dass Sie angerufen haben. Weitere Hörer, hoffe ich, werden uns auch von Ihren Brieffreundschaften und Fernbeziehungen erzählen. Dankeschön, Herr Fechter.
Gerne, Herr Bauer. Schönen Abend noch.
Danke. Frau Hillenbrand, ich will das nochmal daran anknüpfen. Man hat ja oft das Gefühl, Brieffreundschaften kommen so ein bisschen aus der Mode, jedenfalls wenn man so den Zahlen der Deutschen Post glaubt, die nicht mehr so viele Briefe austrägt. Aber dieses Gefühl kennen wir ja, wenn wir so einen Brief aus dem Briefkasten nehmen und es ist jetzt keine Rechnung oder Versicherungsnachweis, sondern wir erkennen eine persönliche Handschrift, vielleicht die Handschrift einer Freundin oder eines Freundes. Und dann, ja, das ist ja gleich so ein Strauß von Emotionen, so Vorfreude, Spannung, Neugier. Wie kommt das eigentlich, dass so ein Blatt Papier solche Emotionen auslösen kann?
Also es steht natürlich für viel mehr als nur für dieses Blatt Papier, sondern es drückt was aus, dass ich jemand wichtig genug bin, dass er sich diese Mühe gemacht hat. Und es ist wirklich was man in die Hand nehmen kann, was man begreifen kann. Dieses wunderschöne deutsche Wort begreifen, ja, es ist wirklich da eben. Es ist noch einmal ein bisschen leichter als nur die pure Vorstellung, dass jemand da ist, der an mich denkt, sondern ich kann das wirklich sehen. Ich habe so ein bisschen einen Gegenstand, der sinnbildlich für die Beziehung steht.
Mhm.
Das hilft nochmal ein bisschen bei diesem inneren Wissen, dass der andere da ist, wenn ich das wirklich in die Hand nehmen kann.
Wir reden ja über Fernbeziehungen, über Brieffreundschaften. Man könnte ja auch sagen, also ich konzentriere mich einfach auf die Freunde, die ich am Ort habe, weil ich will die sehen, ich will die treffen, ich will mit denen was erleben. Aber wenn ich es richtig weiß, es gibt ja sogar offenbar Untersuchungen, dass Beziehungen und Freundschaften ja geradezu körperlich gut, gesundheitsförderlich sind. Und zwar auch, wenn die Freunde gar nicht unmittelbar da sind.
Ja, das ist ganz faszinierend. Also wir können wirklich, aus Studien wissen wir, dass es unserer Gesundheit dient, dass es bei der Stressverarbeitung hilft, dass es wirklich den medizinischen, körperlichen Gesundheitszustand zuträglich ist, wenn wir Freunde haben. Also allein, wenn wir in einer Stresssituation sind und ein Freund ist bei uns, dann haben wir einen niedrigeren Stresslevel. Auch selbst, wenn der Freund nur bei der Vorbereitung dabei war, wenn was Schwieriges ansteht. Auch dann kann man im Versuch noch nachweisen, dass der Stresslevel, die Stresshormone geringer sind als bei jemand, der diese Unterstützung nicht hatte. Und das gilt sogar, wenn bei einer Einschätzung des Stresslevels oder bei dem messbaren Stresslevel allein die Vorstellung oder das Denken an einen guten Freund macht das erträglicher.
Und auch wenn man vielleicht weiß, der andere gute Freund denkt auch in diesem Moment an einen selbst, wenn man in so einer Prüfungssituation ist.
Genau. Und wie gesagt, da kommt wieder das Individuelle ein bisschen rein, dass manche Menschen sich das besser vorstellen können, das präsenter haben und manchen vielleicht eher hilft, dann noch was wirklich in der Hand zu haben. Vielleicht gibt der Freund einen Talisman mit oder vielleicht hilft es, ein Brief oder ein Foto von dem Freund zu haben, was es dann noch ein bisschen leichter macht, sich bewusst zu machen, ich bin nicht allein, da glaubt jemand an mich, da ist jemand an meiner Seite.
Wir bleiben in Verbindung, wir reden über Fernbeziehungen. Zu diesen Fernbeziehungen gehört ja eigentlich immer dazu dieser dauernde Abschied. Gerade bei Wochenend-Paarbeziehungen ist sozusagen der Sonntagmittag oder Sonntagnachmittag immer schrecklich, oder?
Ja und nein. Hat ja immer so verschiedene Aspekte. Also für viele ist der Abschied dann schwer, dann wieder zu gehen. Aber unsere Emotionen haben ja alle ihren Sinn. Und diese Traurigkeit, dieses Bedauern, diese Wehmut, das ist eine Emotion, die uns immer wieder klar macht, was uns wichtig ist, was uns wertvoll ist. Also daran merke ich, das bedeutet mir was. Ich möchte das gern behalten, ich möchte das nicht verlieren. So eher, wenn mir das egal ist, dass der andere geht, dann wird es eher kritisch. Aber solange das jedes Mal noch ein bisschen traurig ist, der Abschied zeigt mir, der ist mir wirklich was wert.
Hätten Sie einen Rat, eine Anregung, wie man diesen Abschied auch gut gestalten kann?
Also was uns Menschen in vielen Situationen hilft, ist Ritualisierung, also ein Ritual draus machen, es zu unserem ganz besonderen Ritual machen, was uns vielleicht auch verbindet. Und wie gesagt, manchen Menschen hilft es, einen Gegenstand zu haben, der für den geliebten Menschen steht in der Zeit, wo der nicht da ist. Ein sogenanntes Übergangsobjekt, also ein für den Übergang, wo das Wesen des Menschen übergeht auf einen Gegenstand. Und dann bleibt er so bei mir. Ne? Und für viele Liebespaare ist das ja so vielleicht auch der Teddy oder das Herzkissen oder eben das Foto, das da ist. Oder einen Stein, den man aus dem gemeinsamen Spaziergang mitbringt. Etwas, was wirklich für diesen Menschen steht als Symbol.
Den Abschied haben wir schon. Im Grunde ist es ja bei Fernbeziehungen so ein dauernder Wechsel von sich einlassen und auch dann wieder loslassen. Auch das sich einlassen ist ja manchmal gar nicht so einfach. Jeder kommt so aus seiner eigenen Welt. Was kann man tun, um richtig auch bei dem anderen anzukommen?
Also das berichten schon viele, die auch in Fernbeziehungen sind, dass es eine gewisse Zeit braucht, um erstmal wieder anzukommen. Und das kann auch ein bisschen individuell unterschiedlich sein. Das ist eine Aufgabe des Paares, sich da auch abzustimmen, was jeder braucht. Also, dass man sich da gegenseitig auch nicht überfordert, sondern wirklich darüber spricht. Ne? Denn vielleicht will der eine am liebsten einem um den Hals fallen und der andere braucht da etwas mehr Zeit, um wieder anzukommen. Da muss man auf jeden Fall abstimmen, dass man sich da gegenseitig nicht überfordert.
Es ist ja so, in der Fernbeziehung, da lebt jeder sein Leben für sich allein. In der Zeit, wo man getrennt ist, da ist der andere nicht dabei. Inwiefern kann man so Beziehungen pflegen, gerade in Zeiten, wo ich mit mir allein bin?
Also manchmal hat es den Vorteil, dass beide auch wirklich in der getrennten Zeit halt auch ihre Sachen erledigen können und dann umso mehr die Zeit, die sie gemeinsam verbringen, auch wirklich miteinander verbringen können. Aber zu einer gesunden Beziehung gehört auch, dass man auch mit sich alleine was anfangen kann. Eine Beziehung wird auch schwierig, wenn man darauf angewiesen ist auf den anderen. Also das heißt, man darf diese Zeit, wo der andere weg ist, dann auch wirklich dazu nutzen, um die Beziehung zu sich selber zu pflegen und zu gucken, was kann ich jetzt für mich tun, wie kann ich auch gut für mich sorgen in der Zeit. Das wird auf Dauer die Beziehung haltbarer machen, wenn ich mich nicht einbeinig an den anderen anlehne, sondern wenn ich selber auf meinen zwei Beinen stehen kann und aus dieser gesunden, stabilen Haltung raus dann mich auf die Beziehung einlassen kann.
Das heißt, eine Fernbeziehung an sich ist kein Problem für Stabilität und auch Vertrauen in der Beziehung, was wir ja immer so sehr suchen.
Das muss es nicht. Es hat seine besonderen Herausforderungen, auch gerade mit diesem Wiedereinlassen und natürlich auch, das kommt auch drauf an, wie lange sind so die Zwischenräume, wie lange sieht man sich nicht dazwischen.
Ne? Fernbeziehung auf Dauer oder eher immer nur was für den Übergang, für eine Zeit?
Nein, ich meinte mit der Dauer, meinte ich, wie lang sind die Abstände, bis man sich wieder sieht.
Ach so.
Also wenn das nur bis zum Wochenende ist, das können die meisten von uns schon noch so das innere Bild vom anderen halten in der Zeit. Wenn das natürlich über Monate geht, wird das wesentlich schwerer, dann auch dieses Bild noch aufrechtzuerhalten in sich.
Aber trotzdem nochmal die Frage, so Fernbeziehungen, wirklich was auf Dauer oder eher was für ein paar Jahre, wo man dann doch irgendwie nochmal eine andere Lösung sucht?
Sehr individuell. Kommt drauf an, was man braucht und was man sucht. Und es kommt auch ein bisschen auf das Ziel und auf die Lebensphase drauf an. Das kann für manche Paare funktioniert das sehr gut, auch über Jahre oder Jahrzehnte, wenn es zu dem Lebensziel und dem, was mir wichtig ist, gut passt.
Von Fernbeziehungen und Brieffreundschaften handeln heute am Feiertag Christi Himmelfahrt die Gespräche am Feiertag hier in HR2 Kultur. Sie hören die Sendung Lebenswert und Sie sind herzlich eingeladen, sich an diesen Gesprächen zu beteiligen mit Ihren Lebenserfahrungen. Und ich begrüße sehr herzlich am Telefon Frau Gremlin. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Schön, dass Sie angerufen haben. Und ich habe gehört, Sie berichten auch von einer ungewöhnlich langen Brieffreundschaft. Ist das richtig?
Ganz richtig.
Ja, erzählen Sie.
Ja, was wollen Sie jetzt wissen?
Wie lange schreiben Sie schon?
61 Jahre.
Tatsächlich. Und was ist das für eine, wie ist das zustande gekommen, diese Brieffreundschaft?
Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die Ackermann-Gemeinde. Über die junge Aktion der Ackermann-Gemeinde.
Sagt mir tatsächlich aktuell nichts, erklären Sie es uns einfach nochmal.
Das muss ich auch nicht erklären jetzt. Ich habe eine Gruppe geleitet in Fulda, eine Jugendgruppe, Mädchengruppe, vielleicht so 21 junge Mädchen, 11, 12 Jahre alt. Und wir wollten eine Patenschaft, strebten wir an. Und da habe ich diese Hauptstelle in München angeschrieben, beziehungsweise Frankfurt. Und da wurde mir die Adresse geschickt der Mutter meiner Freundin, die zwei Töchter hatte damals, im Alter von 11 Jahren und älter. Und dann war die eine Tochter interessiert. Da hatte ich dann auch die Adresse, den Namen. Aber sie hat diese Korrespondenz nicht weitergeführt. Aber die Schwester. Mhm. Und ich habe einen Ordner und ich habe das gerade allen meinen Besuchern hier gezeigt. Es sind zwei Kinder dieser Freundin, die wie meine eigenen Kinder sind hier, weil wir morgen ein großes Fest, Familienfest auch feiern. Und wir schreiben uns seit 1958.
Seit dieser
ich habe alles
Zeit.
Dokumentiert, ich habe alle Briefe aufgehoben und es ist eine super Freundschaft und erst hieß es noch liebes Fräulein Christa und dann liebe Christa.
Tatsächlich, Sie waren dann im Grunde jugendlich, als das begonnen hat.
Ja, ich war damals 58, da war ich 22 Jahre alt.
Und was bedeutet Ihnen diese Brieffreundschaft?
Sehr viel. Sonst wären jetzt diese Freunde gar nicht da zu einem großen Fest meiner Tochter, meines Schwiegersohnes. Ja, wir haben zu DDR-Zeiten, waren wir in allen Ferien dort auch mit unseren Kindern, das Auto vollgepackt, natürlich bis oben hin mit Nutella, natürlich vor allen Dingen für die Kinder auch mit allem, was es gab und drüben nicht gab. Und das war, wir fuhren bis in die Sächsische Schweiz.
Das heißt, das war eben eine Brieffreundschaft zwischen Ost und West?
Ja.
Genau. Das heißt, es gab dann ja auch Zeiten, in denen es schwierig war, sich zu sehen.
Sehr, sehr. Und ich bin auch beinahe mal aus dem Zug rausgeflogen durch einen, der da kontrollierte. Nachdem ich im Bebra war, das wurde mir schon gesagt, sie werden Schwierigkeiten bekommen. Mein Mann war in Moskau mit einer Klasse und ich war mit meinem Sohn verabredet mit meiner Freundin, der Antrag gestellt werden auf Einreise. Den hatte ich, aber mein Sohn war da nicht vermerkt. Ich habe damals, das kann ich ruhig jetzt am Sender mal sagen, so unbedacht geäußert, dass ich nicht wusste, dass man für die Einreise in die Ostzone, in Anführungszeichen, auch das Kind eingetragen haben muss. Und dann sagten mir schon unsere Leute in Bebra, sie werden rausgeschmissen werden in Herleshausen. Aber das war nicht so. Da kam dann ein junger Kollege von diesem, der meine Papiere kontrollierte. Und der hat den Weg weggeschickt, weiter die Devisen sammeln. Und hat mir gesagt, er bringt das in Ordnung. Und dann haben wir im Gang unter vier Augen uns unterhalten über Dinge, die er so nicht sagen durfte. Er war ja schließlich in Uniform. Und er hat mal einen provisorischen Kinderausweis ausgestellt. Und so bin ich doch in Sebnitz gelandet.
Tolle Erfahrung, die sich mit dieser Brieffreundschaft verbinden. Aber das wäre für mich auch nochmal eine Frage gewesen, so die Offenheit in solch einer grenzüberschreitenden Brieffreundschaft.
Es war so, dass die Familie meiner Freunde sich an der Strecke Sebnitz-Bad Schandau ein Bahnerhäuschen gemietet hat. Bei uns gab es das früher ja auch, dass dann die Schrankenwärter diese Häuschen bewohnten und die Schranke rauf und runter ließen. Das haben die gemietet, da war niemand mehr im Dienst, im Wald an der eingleisigen Bahnstrecke, sodass sie nicht gleich immer bespitzelt werden konnten. Das war schon mal eine sehr gute Sache. Und wenn wir dort waren und es wurde uns gesagt in Herleshausen, haltet euch zurück, sagt nichts, ihr werdet abgehört, überall sind die Wanzen. Wir sind halt immer mit so einem klopfenden Herzen gefahren. Immer.
Aber hatten Sie das Gefühl, Sie konnten in den Briefen alles schreiben oder mussten Sie da auch vorsichtig sein?
Natürlich habe ich überlegt, was ich schreibe, wie ich schreibe. Und wissen Sie, wir konnten zwischen den Zeilen lesen. Das muss man können. Und da war das mit dem Schreiben der Briefe, das ging gut und wir haben uns ja auch besucht. Ich war nach dem Jahr der Hochzeit meiner Freundin das erste Mal dort. Da durfte man den Bezirk nicht verlassen und unter Strafe. Wir waren aber trotzdem in Dresden, haben das gewagt und sind nicht erwischt worden. Wir haben also verschiedene Sachen auch unternommen und sind nicht erwischt worden. Das musste man nur geschickt anstellen.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Wir müssen gerade, jetzt haben wir die Mikrofon.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Nähe in den Briefen auch entstand, auch über Sachen, die Sie nicht schreiben konnten, so ein Verständnis darüber zwischen Ihnen, Sachen zwischen den Zeilen, Sachen, die dort nicht stehen, das, was auch eine Verbindung zwischen Ihnen hergestellt und gefestigt hat?
Ja, ja. Diese Freundin kommt morgen, hatte ich vorhin ihrem Kollegen gesagt. Mit Familie sind schon eben im Moment in der Küche am Radio zwei der Kinder aus dieser Verbindung, aus dieser Ehe, die auch wie meine eigenen Kinder sind. Ja, die kommt morgen und die, ich freue mich schon riesig.
Sehr schön. Sind Sie denn generell eine Briefeschreiberin oder ist das diese Brieffreundschaft schon irgendwie auch eine herausragende Freundschaft, die Sie
Ich glaube führen? Schon. Ich habe alles dokumentiert. Ich habe alle Briefe aufgehoben. Hm. Alle und wir haben alle Jubiläen, halbjährigen, also 0er, 10er, 20, 30-jährigen Freundschaftsverbindung. Immer gefeiert, auch mit den Kindern, mit der Familie. Ja, wir waren dort eingeladen zu Hochzeiten. Nach Möglichkeit, unser Auto war sogar in DDR-Zeit, zu DDR-Zeiten Brautauto der einen Tochter und die kommt morgen übrigens auch.
Wenn Sie die Briefe aufgehoben haben, das klingt ja so, als wäre das nicht einfach so ein Stück Papier, sondern dass diese Briefe selbst auch wirklich eine Bedeutung haben?
Ja, sehr. Mir klopft zurzeit das Herz, wenn Sie das jetzt sagen und mich fragen. Ja, ich freue mich sehr über diese noch bestehende Freundschaft. Sehr. Wir sind uns sehr nah. Mhm.
Frau Kremlin, ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben und uns davon berichtet haben. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag und ein schönes Fest dann mit Ihrer Brieffreundin.
Danke. Ihnen auch einen schönen Nachmittag noch.
Danke.
Frau Hillenbrand, das greife ich nochmal auf, dass so ein Fazit zu sagen, wir sind uns sehr nahe, tatsächlich über die Distanz, über zum Teil eine hermetische Grenze hinweg.
Das ist auch faszinierend, was wir Menschen in der Lage sind, ne? Also wie wir Beziehungen leben können und wie durch diesen Austausch über die Worte diese tiefe Beziehung, diese tiefe Verbindung entstehen kann. Mhm. Also es ist unglaublich, was wir Menschen über diese Kommunikation hinkriegen, ohne diese räumliche Nähe auch zu haben.
Und es ist ja tatsächlich das eine, das hatten wir gerade schon gehört, auch bei dem Herrn Fechter, als er angerufen hat, man hat da was stehen, man schickt etwas weg, das steht dann da. Aber das Schöne ist ja dann auch noch, dass zwischen den Zeilen steht, Frau Gremlin hat es berichtet, also so Briefe transportieren noch so eine Emotionalität, die eben gar nicht wirklich blank in Worte gefasst ist.
Genau, also der Herr Fechter hatte das beschrieben, wie dieses Papier und das Schriftbild und diese kleine Zeichnung dabei diese Bedeutung bekommen, die Frau Gremlin eben, dass diese Briefe, dass sie richtig zu die Tränen kommen, weil die so eine Bedeutung haben. Also es ist als Symbol, dieser Symbolwert von diesem Gegenstand ist dann sehr bedeutungsgeladen und ist viel mehr als das reine Papier oder der reine Gegenstand. Mhm. Er steht für uns dann für so viel mehr.
Wir haben mal eine Frau gefragt, die uns erzählt, sozusagen, was das für ein Gefühl ist, wenn da ein Brief im Briefkasten liegt.
Einen Brief, den ich kriege, der ist da. Den habe ich in der Hand. Und meist, wenn ich Briefe bekommen habe, mein Briefkasten unten im Erdgeschoss und dann die 4 Treppen hoch bis zu mir, das ist schon mal was Wichtiges, was ich dann in der Tasche trage. Und dann lege ich den Brief meistens erst beiseite. Und dann mache ich mir vielleicht einen Kaffee und setze mich gemütlich hin, hole meinen Brieföffner und genieße das, in aller Ruhe dann den Brief aufzumachen und zu gucken, ach, was hat mir der oder die denn jetzt gesagt oder geschrieben? Das ist für mich was besonders Schönes, einen Brief zu kriegen.
Im Grunde ein Ritual, Frau Hillenbrand. Sie haben das vorhin schon mal genannt. Beziehungen brauchen manchmal auch Rituale. Und das kann sich auch ganz alleine abspielen, aber wenn ich den Brief des anderen, der anderen bekomme.
Wunderbar, ne? Und die beschreibt es sehr schön, wie achtsam sie damit umgeht, also mit allen Sinnen. Ich lege den Brief hin, ich schaue mir den ersten Mal an, dann holt sie den Brieföffner und öffnet diesen Brief, also ganz dieses Erleben da auch nochmal haptisch richtig anschauen. Vielleicht schnuppert man sogar nochmal an dem Brief, also mit allen Sinnen das so zu erleben. Das ist nochmal was ganz anderes als eine maschinengeschriebene E-Mail.
Genau, darauf kommen wir später noch. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Und ich begrüße sehr herzlich am Telefon Frau Huhn. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich habe gehört, Sie sind auch eine passionierte Briefeschreiberin.
Also ja, Briefeschreiberin. Über Jahrzehnte habe ich, also vor Jahrzehnten, habe ich meine finnische Freundin in England kennengelernt. Das war 1972 und seitdem sind wir in Kontakt. Mit vielen Briefen damals, zu der Zeit, und auch gegenseitige Besucher. Erstmal waren wir dann nicht verheiratet und haben uns eben so kennengelernt. Haben wir irgendwann, da wir uns in England kennengelernt haben, haben wir auf Englisch kommuniziert, obwohl meine finnische Freundin in Finnland, das ist ja ein Volk, was sehr sprachinteressiert ist.
Und viele sprechen Deutsch, ja.
Die Finnen konnten, also meine Freundin hatte dann auch Deutsch in der Schule, das war dann erstmal leicht für mich. Die Kommunikation fand auf Englisch statt, dann nach wie vor.
Aber wie ist das, Frau Huhn, wenn Sie dann einen Brief schreiben auf Englisch? Briefe schreiben finden ja viele sowieso mühsam, weil man muss sich hinsetzen und man schreibt mit der Hand und die Hand tut irgendwann weh. Und dann haben Sie noch sogar Englisch geschrieben.
Ja.
Aber das war Ihnen der Mühe wert.
Das war auch eine meiner Ambitionen, eben diese Sprache, das Englische, hat mich interessiert. Ich hatte zuvor gerade in London eine Au-pair-Zeit hinter mir und das war es mir wert. Hm. Und das war auch gar nicht so die Schwierigkeit. Es war einfach immer schön, voneinander zu hören. Und dann später meine Freundin heiratete zuerst und dann sah ich dann, dass da Kinder kamen. Und die habe ich natürlich auch kennengelernt. Dann heiratete ich und da kam auch ein Sohn. Und so haben wir uns dann als Familie uns gegenseitig besucht.
Und die Freundschaft hat das Sprachlernen versüßt und leichter gemacht?
Ja.
Ein schöner Anreiz, sich wirklich darauf einzulassen und sich die Mühe zu machen, wenn es als Lohn dann so eine wunderbare Begegnung gibt.
Ja, also als ich die Sendung jetzt eben hier gehört habe oder das Thema, da musste ich sofort an meine finnische Freundin denken und also ich bin darüber so glücklich, meine Freundin im hohen Norden zu haben und alles, was auch mit Europa zu tun hat. Also wir haben Europa gepflegt, schon diese vielen Jahre.
Man hört richtig, wie glücklich sie das macht. Also, dass das wirklich was Tiefes bei ihnen auslöst, wenn sie an diese Freundschaft denken.
Ja.
Obwohl die ja jetzt gar nicht neben ihnen sitzt und trotzdem scheint es ihnen besser zu gehen, allein mit diesem Gedanken an diese Freundschaft.
Ja, die ist so wichtig. Ich liebe auch dieses Finnland und eben meine Freundin und die Töchter, ihre beiden Töchter, von denen weiß ich natürlich auch, wo sie sind und was sie machen und genauso umgekehrt, dass wir das Bedürfnis haben, uns das zu erzählen.
Und ihre Freundschaft überwindet Grenzen und Sprachbarrieren.
Ja.
Und bringt sie zusammen.
Ja.
Schreiben Sie denn bis heute regelmäßig diese Briefe?
Also Briefe nicht mehr, es sind jetzt E-Mails.
Ach tatsächlich, Sie sind, Sie haben umgestellt auf ein neues Medium.
Ja.
Und ist das anders, als einen Brief zu schreiben?
Es ist anders, es ist leichter. Wobei ich mich natürlich freue, wenn ich von ihr zum Beispiel zum Geburtstag schon eine Karte bekomme oder zu Weihnachten eine Karte, da sind wir aufmerksam und da kommt noch diese Persönlichkeit, diese persönliche Note kommt dann noch rein und das ist sehr schön.
Also beides hat seine Vorteile. Mit der E-Mail tun sie sich ein bisschen leichter, die Schwelle ist ein bisschen geringer, aber es ist noch mal viel persönlicher, wenn sie wirklich diese Postkarte in den Händen halten.
Ja.
Frau Huhn, wir haben ja immer in diesen Gesprächen so dieses Stichwort, die Freundschaft pflegen. Wenn Sie uns sagen würden, aus Ihrem Erfahrungsschatz, was gehört dazu, eine Freundschaft zu pflegen?
Sich für den Menschen zu interessieren. Erstmal vordergründig. Also das war nun ein Glück, dass wir uns damals 1972 in Ramsgate begegnet sind. Mhm. Ja. Mhm.
Also wirklich Interesse zeigen am anderen. Ne? Es geht eben nicht nur dazu drum, was von mir zu zeigen, sondern ich lasse mich wirklich drauf ein und möchte den anderen kennenlernen und möchte wissen, was den bewegt.
Ja, also genau, wie es ihm geht. Und ich bin dann auch informiert worden, also wie es der Mutter ging. Und ich habe auch die Eltern kennengelernt, die Geschwister kennengelernt. Ich war also mehr in Finnland als sie in Deutschland. Also jetzt haben wir uns schon eine Weile nicht mehr gesehen. 2011 hat sie mich besucht. Das ist jetzt auch schon ein Weilchen her. Aber
die Verbindung bleibt bestehen, weil sie pflegen per Brief und E-Mail.
Ich denke, die bleibt bestehen.
Vielen Dank, Frau Huhn, dass Sie davon uns erzählt haben und wünsche Ihnen weiter viel Freude beim Briefe- und E-Mail-Schreiben.
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich davon jetzt erzählen konnte. Das hat mir Spaß gemacht.
Es wird einem ja auch dann nochmal bewusst, was an solch einer Fernbeziehung dranhängt.
Ich werde ihr gleich schreiben.
Sehr schön. Und wenn sie will, kann sie die Sendung im Übrigen auch nachhören. Das können wir dann am Ende nochmal verraten. Ja, genau. Die Sendung gibt es auch als Podcast später. Das ist dann die nächste Ebene der Sprachnachrichten.
Oh, das ist ja toll.
Frau Huhn, vielen Dank für Ihren Anruf und das Gespräch.
Tschüss.
Und ich begrüße eine Frau, die uns angerufen hat, die ihren Namen nicht nennen möchte. Das ist ja auch jederzeit möglich. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie bleiben Sie in Verbindung?
Ich bleibe nur telefonisch in Verbindung.
Ja, nur.
Es war eine sehr intensive Verbindung, als ich die Möglichkeit hatte. Ich lebe im Moment in einer Pflegeeinrichtung und habe nur das Telefon zur Verfügung. Die politischen Verhältnisse waren sehr streng in der Zeit, als ich noch in Polen lebte. Aber dann hat sich vieles gelockert und ich habe meine Freunde, die ich an der Nordsee kennengelernt habe, im Schlange stehen bei Versorgung. Die haben nach dem Brot angestanden und ich habe nach Milch angestanden. Und so tauschten wir uns dann mit den Lebensmitteln aus. Es war eine schwierige Zeit. Das war in den 60er Jahren. Meine Kinder waren klein, Jahrgang 60 und 61. Vielleicht waren die damals 4, 5 Jahre alt. Und meine Freunde hatten auch Kinder in ungefähr diesem gleichen Alter. Und dann waren die politischen Verhältnisse, wie schon erwähnt, gelockert. Und ich durfte die auch aus Polen in der DDR besuchen. Und unsere Gespräche fanden nur im Wald oder im Feld statt, weil überall abgehört wurde. Und als dann die Befreiung war, die Grenze geöffnet wurde nach West, weil ich 1975 ausreisen durfte, da kam die mich aus dem Harz in Dresden besuchen, weil ich auf einem toten Gleis im Viehwaggon die Reise nach Deutschland unternehmen musste. Es war eine schlimme Zeit. Ja. Aber ich bin gesund, es geht mir gut und ich freue mich über diese Freundschaft. Die hat sich so vertieft, wir sagen uns alles. Wir sind ehrlich miteinander. Es ist einfach schön, solche Freunde zu haben. Ich hatte unlängst meinen hohen Geburtstag. Und da unverhofft kam sogar ein Geschenk. Und jede Weihnachtsfeier, jeder Geburtstag, jedes Ereignis, das uns so tief berührt, was uns gegenseitig sehr interessiert, das teilen wir uns am Telefon mit.
Und Sie haben vorhin gesagt, nur das Telefon, aber ich höre, das Telefon ist eine unheimlich wichtige Verbindung von Ihnen zu diesen Freunden.
Sehr starke Verbindung, ja. Mhm. Und es ist auch so, weil ich in so einer Pflegeeinrichtung wohne, wo ich sehr eingeschränkt bin mit Finanzen, da sagen die, wir rufen dich gleich zurück. So wie jetzt bei Ihnen, sie rufen mich zurück, sodass ich keine Kosten tragen muss.
Das ist wunderbar.
So läuft das.
Wunderbar, das heißt auch, ich kann mich drauf verlassen, der andere, der lässt mich nicht hängen.
Es ist so wichtig, Menschen haben, die sich miteinander verstehen, die Gefühle äußern können, die ehrlich miteinander sind. Um Ehrlichkeit geht's, um Wahrhaftigkeit, nichts Falsches, nicht hinter dem Rücken. Das ist so wichtig fürs Leben. Ich habe so viel Freude daran, ja, dass ich ein paar Menschen um mich habe, wo ich wirklich mein Herz ausschütten kann. Das ist wichtig.
Und das hört man auch, das tut Ihnen wirklich gut.
Das tut mir gut, ja.
Ich glaube auch, dass diese Offenheit, die man haben kann, die man natürlich vielleicht, wenn man miteinander spricht, am Telefon noch ein bisschen, man hört ja die Stimme auch des anderen, man hört die Nuancen in der Stimme, das kann man spüren, ob der andere es auch ehrlich meint.
Ja, ja, das fühle ich, der Stimme nach. Sogar wenn die sich nicht vorstellen, da höre ich das an der Stimme, ach, du bist das. Ich habe auch eine zweite Freundschaft, die auch telefonisch nur besteht. Die blieb in meiner alten Heimat, aber trotzdem pflegt sie den Kontakt. Jeden Monat ruft sie mich an, wie es mir geht, ob ich noch lebe.
Auch da können Sie sich drauf verlassen, das ist was ganz Beständiges, was Regelmäßiges.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf, dass Sie uns teilhaben lassen
an
Ihrer...
Die Zeit ist begrenzt.
Ja, genau. Aber es war eine schöne Erzählung, die Sie haben, die uns zeigt, wie wichtig das ist, auch über viele Kilometer in Verbindung zu bleiben und sei es per Telefon.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Einen schönen Feiertag noch.
Danke Ihnen
auch. Danke Ihnen auch.
Und ich begrüße sehr herzlich Frau Bartholomäus. Sie haben uns angerufen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auch Sie sind eine Brieffreundschaftspflegerin.
Ich schreibe furchtbar gern Briefe, ja. Als erstes wollte ich Ihnen herzlich danken für Ihre Sendung. Seit Jahren höre ich die aufmerksam und mit großem Gewinn.
Das freut mich wiederum, danke. Aber erzählen Sie uns von Ihrer Brieffreundschaft.
Drei Punkte würde ich gern erwähnen. Das erste sind die Briefe unserer Mutter, die uns alle eingeführt hat in so eine Art Briefkultur. Die hat 7 Kinder geboren, 5 großgezogen und hat uns allen regelmäßig, egal wo wir in der Welt rumgeschwirrt sind, Briefe geschrieben, die für uns fast überlebenswichtig waren manchmal.
Was haben die für Sie bedeutet, die Briefe? Warum waren die überlebenswichtig?
Die sind auf uns eingegangen und haben gefragt, was wir brauchen, wie es uns geht und haben ermutigt. Das ist sehr lange her, das können Sie sich ja denken. Aber das war ganz wichtig, gerade in schwierigen Zeiten.
Also die Ermutigung, da ist jemand, der an mich denkt, der mir Rückhalt gibt, das hat Ihnen Kraft gegeben?
Ja, auch wenn man Mist gebaut hat, hat sie gesagt, Moment, du kommst da wieder raus.
Und das Zweite, was Sie berichten wollten?
Das Zweite war der Briefwechsel mit meinem Mann, bevor wir verheiratet waren. Da war ich in Israel und habe ihm regelmäßig berichtet von der Tätigkeit in einem Heim für behinderte Kinder. Das war ein fester Vertrag sozusagen. Ich schreibe jede Woche. Und er hat das dann teilweise abgeschrieben für Freunde. Das nannte er dann Nachrichten aus dem Nahen Osten. Und ohne diesen intensiven Briefwechsel hätten wir uns später bestimmt nicht geheiratet.
Ich wollte gerade fragen, wussten Sie da schon, dass Sie später einander heiraten wollen oder war das erstmal noch auf einer anderen Basis?
Ja. Das war so eine Art Probezeit. Ich gehe jetzt erstmal nach Israel und dann schauen wir weiter. Und das war so schön. Ich habe diese Briefe selber dann später neu entdeckt. Das war auch so eine Art Kulturgeschichte Israels und die Konflikte mit Palästina und so. Weil ich es ihm jede Woche berichten sollte, durfte, musste, habe ich so genau drüber nachgedacht.
Und Sie haben später davon profitiert, dass es nicht flüchtig war, sondern dass es noch Bestand hatte, dass Sie sich selber nachlesen konnten.
Ja. Und wenn ich jetzt seine Briefe zur Hand nehme, er ist seit 20 Jahren gestorben, dann ist das eine ganz intensive Beziehung. Er ist da, er ist gegenwärtig.
In diesen Briefen.
Und ich finde es auch schön, was der allererste Gesprächsteilnehmer gesagt hat, der auch Zeichnungen gemacht hat und Bilder und gesagt hat, kleine Gesamtkunstwerke. Es ist auch wichtig, gutes Schreibgerät zu nehmen und nicht mit Kugelschreiber was hinzuschmieren, sondern gutes Papier zu nehmen, eine schöne Briefmarke drauf zu kleben, das mit Liebe zu gestalten. Und dann nehmen das die Patenkinder und wer auch immer, immer wieder gern zur Hand und sagen, wenn du mal nicht mehr da bist, deine Briefe habe ich noch.
Das ist auch ein schönes Wort zu wissen, man bleibt auch in diesen Briefen ein bisschen. Ja. Mhm.
Und das Dritte sind die gemeindebildenden Briefe. Am Anfang haben Sie ja erwähnt, wir haben jetzt Christi Himmelfahrt. Er geht weg, der Sohn geht weg zum Vater, aber er ist noch da. Und die Briefe von die paulinischen Briefe haben ja Gemeinde gebildet in Kleinasien, also heute Türkei. Die sind ja bis heute aktuell. Also Briefe können auch über Jahrtausende aufbauend sein.
Genau, die biblischen Briefe, die ein Großteil des Neuen Testaments sind ja schlicht Briefe geschrieben, Theologie in Briefen. Ja. Genau.
Oder es hat auch Briefromane gegeben in der Romantik. Also Briefe sind eine unmittelbare Ansprache an jemand und die aber eine große Tragweite für viele Menschen haben können.
Mhm. Mir ist noch ein Begriff hängen geblieben, den haben Sie gleich zu Anfang genannt, Frau Bartholomäus, dieses Stichwort Briefkultur. Was verbinden Sie damit?
Ja, das hat unsere Mutter eben uns beigebracht oder vermittelt. Mein Großvater, also der Vater dieser Mutter, hatte einen Schreibtisch, da war eingeschnitzt: Dein Schreiben überlebt dich meist, dein Feder drum gut fahren heißt. Wo mich der unreine Reim als Kind immer schon geärgert hat. Und dann habe ich aber später gemerkt, das stimmt. Was ich an schriftlichen Dokumenten von meinen Ahnen habe, das halte ich in Ehren. Und das prägt immer noch mich, obwohl die schon seit vielen Jahren tot sind.
Nutzen Sie auch heutzutage neue Medien, also E-Mail? Wir hatten das schon mal eben im Gespräch. Ist das dasselbe? Ist das was anderes?
Nein, ich bin ein Dinosaurier und Kinder lachen da auch drüber und sagen, hier kann man ja nicht mal eine SMS schicken. Und da habe ich gedacht, dafür kriegst du aber einen schönen Brief von mir.
Genau, und die wissen das aber auch zu wertschätzen.
Die wissen das und die lachen drüber und die respektieren das aber.
Und die Briefe bleiben und die SMS sind weg.
Ja.
Frau Bartholomäus, ich danke Ihnen, dass Sie uns diese Eindrücke mitgeteilt haben und auch wichtige Einsichten aus der Pflege einer Freundschaft, einer Beziehung per Brief. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ihnen auch. Adieu.
Und ich begrüße sehr herzlich Frau Radeke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind Briefschreiberin?
Ja, genau. Also ich bin inzwischen 47 Jahre alt. Und bin nach der zweiten Klasse, musste ich wegziehen, weil mein Vater eine andere Stelle bekam. Und einer Klassenkameradin ging es genauso. Und kurze Zeit später bekam ich von ihr einen Brief. Wir konnten ja quasi noch gar nicht richtig schreiben. Und es war ein Kettenbrief. Und das fand ich wirklich richtig doof. Damals schon und habe ihr geantwortet, also da mache ich nicht mit, aber wir können uns ja trotzdem schreiben.
Kettenbrief nur kurz einzuschieben, das sind so Briefe, die musste man so an 10 andere Leute weiterschicken und dann gab es irgendein Versprechen, wenn man das machte und irgendeine Drohung, wenn man es nicht machte. Ne?
Genau, so ist es. Genau, ich habe dem also widerstanden, hatte keine Angst vor der Drohung. Ja, und daraus entwickelte sich dann also diese Brieffreundschaft, die am Anfang immer nur so hieß wie... liebe Julia, wie geht es dir? Mir geht es gut. Viele Grüße. Ja, mehr stand da noch nicht drin am Anfang. Aber das entwickelte sich dann mit der Zeit. Wir haben uns das also quasi selbst beigebracht, zu schreiben. Und ja, so in der Jugendzeit haben wir uns teilweise 2-3 Mal die Woche geschrieben. Davor war es seltener, danach wurde es auch wieder seltener. Heute sind es nur noch so 2, 3, 4 Briefe pro Jahr. Aber der Kontakt ist immer noch geblieben und wir treffen uns einmal im Jahr und dann ist es so, als ob wir uns ja permanent sehen würden, weil wir einfach eigentlich alles voneinander wissen.
Das heißt wirklich, diese Freundschaft lebt in den Briefen hauptsächlich, gar nicht jetzt durch Sehen und Treffen?
Ausschließlich, also bis auf dieses eine Treffen, ein Wochenende im Jahr, was wir versuchen seit 4, 5 Jahren machen wir das wieder, dass wir das versuchen, aber ansonsten nur über Briefe.
Und was ist an dem Kontakt über den Brief so besonders?
Na, einmal ist es einfach jedes Mal ein Geschenk, wenn ich den Briefkasten öffne und da ist ein Brief für mich. Also keine Rechnung oder irgendeine Werbung, sondern ein Brief für mich. Das ist wirklich nach wie vor ein Riesengeschenk. Und dann ist es einfach auch so, dass das, was da drin steht, da hat sich meine Freundin Zeit genommen, hat sich hingesetzt und hat sich überlegt, was war für mich in der letzten Zeit wichtig und entscheidend. Und das teilt sie mir dann mit. Das ist eine Sache von Vertrauen und von Wertschätzung, denn das kostet Zeit. Ne? Hm. Und das verbindet uns sehr.
Heben Sie diese Briefe auf?
Ja, also diese Briefe hebe ich auf, alle anderen von anderen Personen nicht mehr. Das habe ich früher als Kind auch gemacht. Ich hatte früher noch andere Brieffreundschaften und heute bekomme ich auch noch den einen oder anderen Brief, aber die hebe ich nicht auf. Aber die von meiner Freundin, die werden archiviert sozusagen. Ich habe die auch dann phasenweise durchnummeriert. Also nach ein paar Jahren haben wir gesagt, das ist so toll. Dann habe ich versucht, die zu sortieren, der Reihenfolge nach, habe die nummeriert. Dann haben wir die auch mal kopiert, sodass die andere jeweils dann die Briefe noch, also die eigenen Briefe auch wieder hatte. Mhm. Ja, also das machen wir jetzt schon lange nicht mehr.
Ja.
Aber es wird alles aufgehoben.
Das heißt, da ist aber auch in diesen Briefen eine Geschichte, die Sie auch immer wieder mal erinnern können oder sogar auch erinnern?
Ja, also rein theoretisch auf jeden Fall. Also ich freue mich auf die Zeit, wenn ich da wieder drauf zurückgreife. Denn ich sag mal, so vor ungefähr 10, 15 Jahren hatte ich mal so eine Phase, wo ich da sehr dran interessiert war. Wie ging es mir denn, im Alter von 10, 12? Oder wie habe ich denn diese Zeit erlebt? Was war damals für mich wichtig? Da habe ich das nachgelesen.
Ist wie so, ein Tagebuch, wie so ein Freundschaftstagebuch.
Genau, es ist ein Tagebuch. Also eigentlich, das war auch phasenweise dann so, dass wir gesagt haben, okay, unser Anliegen ist, das eben festzuhalten, was für uns entscheidend ist. Und damit ich es nicht nur in ein Buch schreibe, macht es auch viel mehr Sinn, es auch an eine Person zu schicken, die dann auch noch was davon hat, nämlich den persönlichen Kontakt.
Macht es dann einen Unterschied im Ausdrücken, im Schreiben, ob es ein Tagebuch ist oder ob es an eine andere Person geht?
Für mich ja. Das Tagebuch ist ja eigentlich still und ohne Reaktion. Und auf meine Briefe bekomme ich ja eine Antwort. Also da wird drauf reagiert, was ich schreibe. Da kriege ich neue Anregungen oder neue Fragen. Also ein Interesse kommt mir da entgegen, was mich wiederum ermutigt und mir auch die Botschaft gibt, du bist mir wichtig, erzähl doch noch mehr. Oder wie war das denn genau? Also man kommt ja auch ins Reflektieren und Nachdenken über das, was einem wichtig ist und schreibt es nicht nur einfach einem stummen Tagebuch.
Du bist mir wichtig. Das ist ja auch ein wichtiges Signal, was man in der Freundschaft braucht und in einer guten Freundschaft auch bekommt dann.
Ja.
Frau Radeke, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf, für diese spannende Geschichte des, ja, so eine Art Freundschaftstagebuch über viele Jahre. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Ja, um die Freundschaft geht es auch heute hier in der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Wir bleiben in Verbindung. Von Brieffreundschaften und anderen Fernbeziehungen handeln die Gespräche heute. Und ich begrüße sehr herzlich am Telefon Frau Klöckner. Sie hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Hier ist Knüppnadel ist mein Name.
Ja.
Wurde falsch verstanden. Ich bin als Nachkriegskind in einem kleinen Dorf in der Nähe von Helmstedt aufgewachsen, also direkt an der Grenze. Und da wurde dann, als ich im Gymnasium war, wurde gefragt, ich hatte gerade angefangen, Englisch zu lernen, ob man Brieffreundin in den USA haben möchte. Und die habe ich gesagt, ja, gerne. Und damit hat dann angefangen, dass ich dann im Laufe der Zeit so ungefähr 20 Brieffreundschaften hatte in aller Welt.
Ach, tatsächlich.
Und auch in den USA, die wohnte in Little Rock, hat mir da über die Rassenunruhen berichtet. Also ich dann in meinem Englisch, ich habe dann immer versucht, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben mit den Briefen, habe versucht, denen auch mal so die deutsche Lage zu schildern. Mich hat auch interessiert, wie es hinter der Grenze zugeht oder auch in der Sowjetunion. Und habe auch da versucht, Kontakte hinzubekommen. Also habe ich dann auch mit 13 einen Brieffreund dann gehabt in der Zone, wie es damals hieß. Und auch sogar in der Sowjetunion und manche von diesen Verbindungen existieren heute noch und einige haben mich dann auch eingeladen. Wir hatten zwar damals nicht viel Geld, aber meine Mutter hat versucht, mir das zu ermöglichen und hat mir auch nicht gesagt, was sie eigentlich für Angst um mich hat, wenn ich da hinfuhr. Und ich muss sagen, das hat also erstmal hat mir das so den Horizont geöffnet. Ich habe damals war das ja alles noch sehr abgeschottet in Deutschland, also sehr steif, und ich habe dann eben gemerkt, wie das in anderen Ländern ist. Also es hat sehr dazu beigetragen, Toleranz zu lernen und sich eben auch dafür zu interessieren und sich auch auszudrücken in diesen Briefen. Also ich habe mir da sehr große Mühe gegeben, also auf Deutsch und auf Englisch habe ich dann geschrieben. und manche von diesen Verbindungen existieren heute noch. Mhm. Also zum Beispiel ein Brieffreund, den ich damals war Sowjetunion, also jetzt Litauen hatte, da habe ich, als die Wende war, habe ich einfach mal versucht, also der Kontakt war dann so, als ich anfing zu studieren, ist dann doch leider einiges abgebrochen, habe ich da einfach mal hingeschrieben und da hat er mir geantwortet, er kommt nach Frankfurt zur Uni, ist eingeladen, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Ach, also er hat faktisch den noch gekriegt, den Brief, der war inzwischen woanders, aber seine Mutter lebte dort noch und hat ihm den Brief gegeben. Also das war so eine Überraschung und wir stehen also auch immer noch in Verbindung, also jetzt aber über E-Mail.
Sie auch den Wechsel vollzogen. Mich würde nochmal interessieren, Sie haben erzählt, dass Sie sozusagen spontan gleich gesagt haben, ja, mache ich, als die Frage war, Brieffreundschaft. Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals daran gereizt hat?
Zu der Zeit war ja Ausland was ganz Besonderes und mich haben einfach so die fernen Länder interessiert und ich wollte eben was wissen über ferne Länder und es war die Gelegenheit und ich habe dann danach also alle Möglichkeiten, wo man irgendwo Adressen finden konnte, da gab es so auf so richtige Zeitschriften, Rasselbande zum Beispiel, da habe ich diesen Brieffreund dann in der Zone gefunden und habe ich also jede Gelegenheit genutzt, wo es irgendwo Adressen gab, wo man hinschreiben konnte. Ich hatte dann wirklich in einer Welt in Asien und in der Türkei. In der Türkei bin ich dann auch eingeladen worden, nach Schweden, nach Finnland, in England. Da hatte ich eine spanische Brieffreundin. Also es war eigentlich fast überall in Liechtenstein. Mit der stehe ich auch noch in Verbindung. Also das war so gut. Also es war ja ziemlich langweilig da auf dem Dorf. Also damals konnte man ja als Kind noch gar nicht viel machen. Nicht? Und ich nehme an, das war so eine Reaktion.
Also Sie haben da Ihr Fenster.
Was man der Welt wissen wollte.
Sie haben da Ihr Fenster gefunden und Ihren Radius erweitert, so Ihren Blick in die Welt und wie so eine Angel ausgeworfen.
Ja, genau, so war das. Und dann wollte ich noch erwähnen, also mich hat also immer so die Situation hinter dem Eisernen Vorhang interessiert. Und ich bin ein Jahr, bevor die Grenzöffnung war, hatte ich was organisiert, also über Leute, die da jemanden kannten, wo ich dann unterkommen konnte und habe dann so eine Reise, also praktisch so einen Urlaub in der DDR gemacht. Und da habe ich mich nicht getraut, wie sonst Reisetagebuch zu schreiben, sondern habe dann einfach mit einem Nachbarn verabredet, ich schreibe ihm Briefe. Ich musste natürlich, konnte nicht alles so schreiben, wie ich dachte, aber ich habe da so etwas versteckt und habe dann von dort aus Briefe an meinen Nachbarn geschickt, die er mir dann aufgehoben hat. Das fand ich eben auch ganz interessant.
Und wussten die Briefe sicher bei jemand untergebracht? Sie mussten sie nicht mit rumtragen, Aufzeichnungen?
Ich habe die dann immer gleich abgeschickt und die kamen dann auch an. Ja, also das hat mich, ach so, Sie meinen jetzt die Briefe, die ich, also ich habe nicht alle aufgehoben, aber ich habe so einige von damals, also damals habe ich noch, also jetzt würde ich das irgendwie eher anders archivieren, aber damals habe ich dann manchmal nur so also was von dem Briefumschlag ausgeschnitten und aufgehoben und Teile von den Briefen, aber einige von diesen uralten Briefen habe ich noch, ja. Also ich konnte nicht alles halb aufheben, es war zu viel, wir sind auch ein paar Mal umgezogen. Ja. Meine Mutter war immer gut im Wegwerfen. Also, sozusagen die Erinnerung daran, also wie gut das eigentlich war für meine Entwicklung und für mich, fand ich eben gut. Und ich meine, ich bin immer noch ein Mensch, der versucht, so Leute in Verbindung zu bringen und Kontakt zu halten und auch innerhalb der Familie, wenn das da irgendwie ein bisschen kriselt, die Leute wieder zusammenzubringen.
Weil es für Sie damals ganz wichtig war, weil Sie es aus diesem Dorf da rausgebracht hat, erstmal in Gedanken und über die Briefe und dann wirklich auch, indem Sie die Leute besuchen konnten.
Ja.
Das würde mich nochmal interessieren, so dieses, Sie haben beschrieben, dass Sie einige Ihrer Brieffreunde und Freundinnen dann eben auch besucht haben. Ja. Wie ist das für Sie im Verhältnis, dieses sich treffen, sich sehen, auch gemeinsam was erleben und eben dieses die Freundschaft in Form eines Briefes pflegen?
Also was ich da für einen Unterschied sehe, oder?
Ja, wie Sie das so unterschiedlich erleben?
Ich war natürlich erstmal gespannt, also wie das ist, aber dann, als ich dann dort war in der Familie, da wurde ich da gleich so aufgenommen, also dass ich mich da sofort wohlgefühlt habe. Mhm. Also ich war auch also eigentlich immer ganz gut in der Lage, mich an so andere Situationen anzupassen.
Und Sie kannten sich schon ganz gut durch die Briefe im Grunde?
Ja, also das schon, und die haben ja dann auch so genau geschrieben, was mich da erwartet und was wir dann da machen werden. Also zum Beispiel in Finnland, also da habe ich dann da auch irgendwie gleich Sauna und sowas mitgekriegt, wovon ich mal gehört hatte, aber das war dann im Norden von Finnland, also da an der Grenze zu Norwegen hin. Und dann sind wir noch weiter da in Richtung Norden gefahren, also zusammen, die haben dann zusammen dann auch was mit mir unternommen. Oder auch in Schweden, da habe ich mich dann gewundert, also dass man da überall lang gehen konnte, keine Zäune und sowas gab, ja, und dass die Leute da ziemlich freizügig, also so das war Anfang der 60er Jahre, da haben dann so waren dann Frauen, die haben dann ihre Kinder da gestillt, so ganz offiziell, ja, das wäre bei uns zu der Zeit unmöglich gewesen, ja, also das waren, hat man doch schon so gesehen, das geht auch so, ne, also es gibt auch, ja.
Und Sie haben da Ihren Horizont erweitert.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank. Die Welt kam zu Ihnen in den Briefkasten. Ein schönes Bild. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und dass Sie uns davon erzählt haben, was Ihnen die Brieffreundschaften bedeuten. Wir bleiben.
Ich danke Ihnen auch, dass ich mal die Möglichkeit hatte, das jemandem zu sagen, denn das ist irgendwie was Ungewöhnliches, aber was keiner sonst so nachvollziehen kann, der nicht so gerne schreibt.
Ja, genau, das ist schon. Es ist so ein Schatz, den man tatsächlich auch hat. Ob er jetzt im Keller liegt oder schön sauber archiviert, es ist ein Schatz, den man immer wieder bei sich hat. Vielen Dank
für
Ihren Anruf und einen schönen Abend Ihnen noch.
Danke gleichfalls.
Frau Hillenbrand, nochmal ein schönes Beispiel, wie tatsächlich nicht nur die Beziehung gehalten wird über Briefe, über viele Jahre und Distanzen, sondern auch entsteht. Also das ist gar nicht defizitär, eine Beziehung über Distanz zu pflegen.
Ich denke, wir haben das heute in so vielen Beispielen gehört, dass diese Möglichkeit besteht, diese Nähe so herzustellen, dieses gegenseitige Vertrauen, dieses, was es den Briefschreibern auch gegeben hat, sich anzuvertrauen zu können, Erlebnisse teilen zu können. Und auch dieses Erleben, da hat jemand wirklich Interesse an mir und bringt mir diese Wertschätzung entgegen, einmal sich für mich zu interessieren und sich auch diese Zeit zu nehmen und sich diese Mühe zu machen, mir zu schreiben.
Mhm. Nähe herstellen, Nähe pflegen, das ist ja etwas ganz Zentrales eigentlich in jeder Beziehung, ob man jetzt sie per Telefon führt, per Brief, E-Mail oder auch die Nachbarn. Was gehört dazu? Wie kann man Nähe schaffen in Beziehungen?
Das hat einer der Hörer sehr schön gesagt, dieses Interesse an dem anderen, Interesse an den Interessen des anderen, nachfragen, wirklich zuhören. Wir hören ja manchmal nicht mehr so richtig zu, sondern sind schon so im Antwortformulieren, wenn der andere noch spricht. Und das ist bei den Briefen eben auch ein bisschen anders. Ich kriege erstmal wirklich mit, was der andere mir sagt, bevor ich dann mit Pause mich hinsetze, um die Antwort zu formulieren.
Genau, ich setze mich hin, ich formuliere, ich nehme mir einfach auch tatsächlich viel Zeit. Das ist ja auch durchaus ein Faktor Zeit, ganz auf diesen Menschen mich zu konzentrieren.
Und du bist es mir wert, dass ich mir die Zeit nehme. Mhm. Und davon profitiere ich dann auch, weil ich merke, ich bin dem anderen auch wichtig. Und wir hatten es gehört, wie wunderbar das ist, dann den Brief in den Händen zu halten. Die eine Dame sagte so schön, er ist nicht mehr da, aber ich habe ihn eben noch hier in seinen Briefen.
Mhm. Die letzte Anruferin hat es so ein bisschen angedeutet. Es gibt viele, die können das gar nicht so nachvollziehen, weil Briefe schreiben ist ja tatsächlich anstrengend und es ist tatsächlich ja auch, manchmal fehlt einem die Zeit. Das gilt ja grundsätzlich für Beziehungen. Man muss jetzt nicht aus dieser Sendung rausgehen und sagen, wir müssen alle Briefe schreiben, sondern es ist ein schönes Beispiel, wie Beziehungen gepflegt werden können. Was wäre so Ihr wichtigster Rat für das Stichwort Pflege deine Beziehung?
Wirklich sich klar zu machen, es erfordert Aktivität, wenn ich davon profitieren will. Es wird mir selber zugutekommen und vielleicht so als Tipp, so einen Schritt weitergehen. Also wenn ich denke, ich denke nur an den anderen, das den wirklich wissen zu lassen und nicht nur eine SMS, sondern vielleicht wirklich anzurufen. Und wenn man sagt, ich will anrufen, na, ich schreibe vielleicht wirklich. Also so kann ich noch ein bisschen mehr investieren, als ich es tun würde.
Und auch sozusagen die Beziehung tatsächlich mal in Worte fassen. Ich glaube, das tun wir in Briefen im Grunde automatisch, dass wir oft auch etwas schreiben, was der andere uns bedeutet. Wenn wir ihn sehen oder sie, vergessen wir das oft.
Ja, genau, also daran darf man sich auch erinnern, wenn man sich tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sieht. Aber das Aufschreiben hat nochmal einen anderen Effekt. Und wenn es nur ein kleiner Zettel ist, den man dem anderen hinterlässt.
Sehr schön. Das war die Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag in HR2 Kultur. Heute am Feiertag Christi Himmelfahrt, der ja letztlich auch vom Beginn einer Fernbeziehung erzählt, war unser Thema. Wir bleiben in Verbindung von Brieffreundschaften und anderen Fernbeziehungen. Danke allen, die uns angerufen haben, die erzählt haben von ihren Brieffreundschaften, wie sie Beziehungen pflegen. Danke an Andrea Hillenbrand, dass Sie heute hier bei HR2 Kultur zu Gast im Studio waren. Andrea Hillenbrand ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Wiesbaden. Danke für alle hilfreichen Einsichten zu nahen und fernen Beziehungen.
Sehr gerne.
Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich weise noch darauf hin, dass es die Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag nicht gleich, aber in den nächsten Tagen auf der Seite von hr2kultur.de als Podcast zum Nachhören gibt. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertagsabend und weiter anregende Radiostunden. Wir haben jetzt The Boxer in der Version von dem Gero Körner Trio. Einen schönen Abend Ihnen.